Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen bei der ersten Infosendung dieser Woche auf Radio Bern. Heute beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Selbstverwaltetes Integrationsprojekt verliert seine Räumlichkeiten, der Autonomen Schule Zürich droht das aus. Und Offshore-Leaks bringen das Geschäft mit der Steuerhinterziehung ans Licht. Das freut unseren Kopf der Woche, Bruno Gurtner vom Tax Justice Network. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Am Wochenende kam es in Ägypten erneut zu massiven Gewaltausbrüchen mit Toten. Laut diversen Medienberichten kam es in Kairo zu Gewaltakten zwischen Muslimen und koptischen Christen. Dabei sind mindestens 5 Christen und mindestens ein Muslime getötet worden. 10% der Bevölkerung des mehrheitlich muslimischen Landes Ägypten sind christlich. Der ägyptische Präsident Mohamed Mursi kündigte an, es werde untersucht. Geben. Laut Quellen, die Radio Bern Rabe vorliegen, kommt es seit der Machtübernahme der Muslimbrüder immer wieder zu einem Tabubruch. Früher galten nämlich Moscheen und Kirchen als sichere Zufluchtsorte, heute komme es auch dort im Innern zu Gewalt, unter anderem auch durch das übermächtige ägyptische Militär. Mehr dazu im Rabe Info morgen Dienstag. In Montenegro behaupten sowohl der amtierende Präsident als auch sein Gegenspieler, die Wahlen gewonnen zu haben. Laut verschiedenen Agenturmeldungen kam es zu einem sehr knappen Resultat. Der sozialdemokratische Amtsinhaber Filip Vujanovic sieht sich als Sieger, der Herausforderer Miodrag Lekic behauptet das Gleiche und wirft dem Amtsinhaber vor, einen Staatsstreich begangen zu haben. Innerhalb 2 Tagen soll das definitive Resultat vorliegen. Die ehemalige Teilrepublik von Jugoslawien-Montenegro ist seit 7 Jahren unabhängig. Seit damals dominiert die Demokratische Partei der Sozialisten von Vujanovic. Der Präsident hat zwar nur beschränkte Macht, die Wahlen von gestern sind aber sehr wichtig, um zu zeigen, wie demokratisch das Land ist. Eine wichtige Voraussetzung für den angestrebten EU-Beitritt Montenegros. Wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International heute mitteilte, wird in der ganzen Welt immer noch auf die Todesstrafe gesetzt. Spitzenreiter ist China mit wahrscheinlich mehreren tausend Hinrichtungen, auch letztes Jahr. Die genauen Zahlen sind allerdings nicht bekannt, weil sie von China geheim gehalten werden. Am meisten Hinrichtungen neben China verzeichnen der Iran und Irak mit über 100. In Saudi-Arabien, den USA und Jemen wurden letztes Jahr mehrere Dutzend Menschen hingerichtet. Amnesty International begrüßt, dass der US-Bundesstaat Connecticut und das EU-Land Lettland die Todesstrafe letztes Jahr abgeschafft haben. Auch das westafrikanische Land Ghana will die Strafe dieses Jahr abschaffen. Inzwischen haben 140 Länder keine Todesstrafe. Mehr. Die Berner Young Boys IBE müssen einen neuen Trainer suchen. Martin Rueda wurde gestern entlassen. Nachdem IBE gegen den Tabellenletzten Servette verlor, wurde Rueda per sofort freigestellt. Laut Mediensprecher Albert Staudenmann übernimmt der bisherige U21-Trainer Joël Magnin die Trainerfunktion, bis ein Ersatz gefunden wird. Laut verschiedenen Quellen war die Anstellung von Rueda von Anfang an eine kurzfristige Lösung. In vielen Bereichen seien ihm die Hände gebunden gewesen sein. Offenbar durfte er nicht einmal bestimmen, wer sein Assistent war. Der aktuelle Assistenztrainer, der ehemalige IBE-Spieler Thomas Häberli, wurde ebenfalls abgesetzt. Er bleibt jedoch bei IBE und trainiert nun die U21-Mannschaft. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag kann sich am Morgen kurz die Sonne zeigen. Am Nachmittag ist mit Regen zu rechnen. Es wird etwas wärmer. Das Thermometer zeigt bis 10 Grad. Übermorgen Mittwoch ist mit typischem Aprilwetter zu rechnen. Es wird meist bewölkt. Dazwischen ist sowohl sonniges als auch Regenwetter möglich. Die Höchsttemperatur steigt bis auf 13 Grad. Auch die zweite Wochenhälfte verspricht veränderliches Wetter bei Temperaturen um die 13 Grad.
Rabe Info Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Integration ist ein Schlagwort. Politiker und Politikerinnen sprechen gern davon. Was es genau bedeutet, wie Integration konkret gefördert werden kann, darüber wird oft geschwiegen. Den Worten Taten folgen lassen, praktizieren die Betreiber und Betreiberinnen der Autonomen Schule Zürich. Sie betreiben seit 3 Jahren in einer Baracke in der Nähe des alten Güterbahnhofs ein selbstverwaltetes Bildungsprojekt von und für Sans-Papier, Asylsuchende, Migrantinnen und Migranten. Nun droht das aus. Die Autonome Schule Zürich muss per Ende April ihr Schulhaus räumen. Die SBB will als Besitzerin des Areals den abgeschlossenen Gebrauchsleihvertrag definitiv nicht mehr erneuern. Die Schule soll einem Neubau des Zürcher Polizei- und Justizzentrums weichen. Um weiterhin autonom lehren und lernen zu können, fordert die Autonome Schule nun neue Räume. Vor kurzem fand deshalb im Zürcher Stadthaus eine Protestschulstunde statt. Philippe Blanc besuchte die etwas andere Schulstunde.
Ausnahmsweise fand der Unterricht nicht in der Schulbaracke beim Güterbahnhof statt. Aus Protest verlegten die autonomen Schülerinnen und Schüler ihren Unterricht in die Eingangshalle des Zürcher Stadthauses. Im etwas anderen Unterricht wird gelernt, warum es die autonome Schule unbedingt und auch weiterhin brauche.
Ein Schulhaus, alle zusammen.
Wir wollen ein Schulhaus.
Wir wollen Deutsch lernen.
Wir wollen Deutsch lernen.
Jonis Hassan ist einer der rund 150 Anwesenden. Er besucht seit einem Jahr die Kurse der autonomen Schule. Ich fragte ihn, warum er protestiert.
Ich habe in der autonomen Schule viele Sachen gelernt, auf Deutsch, Englisch, Mathematik, verschiedene Sachen. Ich kann nicht auch einmal alles sagen. Ich habe viele Kulturen kennengelernt, viele Sachen. Und wir brauchen unbedingt ein neues Haus.
Die Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch ließ die Aktion im Stadthaus gewähren. Den speziell an sie gerichteten Brief empfing sie jedoch nicht eigenhändig. Ein Schüler verlas ihn deshalb zum Schluss der Aktion.
Keine Bewilligung, kein Schulhaus, keine Arbeit. Was ist unsere Zukunft? Wenn wir keine Arbeit und keine Schule haben, sollen wir kriminal werden? Wohin sollen wir gehen? Wir werden uns nicht in Luft auslösen. Warum die Gratis-Schule kaputt machen? Wir haben kein Geld, um eine Schule zu bezahlen. Nur wenn man gut sprechen kann, kann man sich in die Gesellschaft integrieren.
Die autonome Schule fordert einen Ort, über den sie selbst verwaltet und rund um die Uhr verfügen kann. Über 30 Immobilienbesitzer wurden bereits angeschrieben. Die Stadt Zürich als große Immobilienbesitzerin werde jedoch besonders in die Pflicht genommen, erklärt Corinna Schaub. Sie ist eine von über 50 freiwilligen Kursleitenden, die sich in der autonomen Schule engagieren.
Also die Stadt ist natürlich eine sehr große Immobilienbesitzerin, deswegen sind wir hier symbolisch auch für die anderen, weil es hier auch ein öffentlicher Ort ist, wo wir mit unserer Forderung gesehen werden. Wenn die Stadt immer von Integration spricht, dann müssten sie uns einen Raum geben. Und für uns ist es wichtig, wir wollen nicht einen Raum, über den die Stadt dann bestimmt, sondern wir bestimmen selber darüber, was wir dort genau machen.
Die autonome Schule bietet nach eigenen Angaben jede Woche 160 Stunden Deutschkurse an. An Kurstagen besuchen bis zu 200 Sans-Papiers Asylsuchende, Migrantinnen oder Migranten die autonome Schule. Dank dem großen Einsatz von Freiwilligen sind alle Kurse kostenlos. Corinna Schaub.
Ein Projekt wie unseres, wo sich alle als Gleiche engagieren können und teilhaben können, gibt es nicht. Es ist ja eine politische Strategie, abgewiesen Asylsuchenden und Sans-Papiers keine Kurse zu bezahlen. Das heißt, die Stadt bietet natürlich diesen Personen nichts an.
Von Integration sprechen und Sans-Papiers oder Asylsuchende ausschließen. So lautet der Vorwurf seitens der autonomen Schule. Christoph Meyer ist Leiter der Integrationsförderung der Stadt Zürich. Er bestätigt, dass Sans-Papiers und abgewiesene Asylsuchende offiziell nicht von den städtischen Integrationsmaßnahmen profitieren sollen. Ich fragte ihn, was er als Leiter der Integrationsförderung von den kostenlosen Deutschkursen der autonomen Schule hält.
Die autonome Schule ist prinzipiell jetzt im Sprachförderungsbereich tätig und hier hat die Stadt Zürich ein eigenes Sprachförderkonzept. Wir subventionieren Deutschkurse, an denen über 2000 Personen pro Jahr teilnehmen. Und für diese 2000 Leute, für all diese Kurse, da gibt es ein Konzept, das unter anderem auch vorgibt, dass für die Kursteilnehmerinnen der Beitrag so subventioniert wird, dass er nur noch 5 Franken beträgt. Aber was nicht vorgesehen ist in diesem städtischen Konzept, sind Kurse, die gratis angeboten werden. In diesem Sinne haben diese Deutschkurse der autonomen Schule keinen Platz im städtischen Sprachförderkonzept.
Zur Frage, ob die Stadt Zürich als große Immobilienbesitzerin der autonomen Schule zu einem neuen Schulhaus verhelfen soll, konnte Christoph Meyer keine Stellung nehmen. Dies sei Sache der Politik. Seitens des Zürcher Stadtrates hält man sich allerdings bedeckt. Eine Antwort sei spätestens in 6 Monaten zu erwarten. Was geschieht aber, wenn die autonome Schule Ende April ihre Schulzimmer räumen muss? Raphael Jakob ist seit der Gründung der Schule mit dabei. Er erinnert daran, dass die Schule bereits 10-mal erfolgreich einen neuen Standort fand. Meist wurden die nötigen Räume einfach besetzt. Und diesmal?
Wenn wir keine legale Lösung finden, die auch unseren Vorstellungen entspricht, dann kommt absolut wieder eine Besetzung in Frage.
Sagt Raphael Jakob von der Autonomen Schule Zürich. Mehr Infos zur Schule gibt es im Internet unter www.bildung-für-alle.ch.
95,6 Rabe Info.
Offshore Leaks, die brisanten Enthüllungen rund um die globale Steuerhinterziehung, ging wie ein Lauffeuer um die Welt. Das internationale Konsortium für investigativen Journalismus in Washington D.C. hat in Zusammenarbeit mit rund 50 Medien ein riesiges Netzwerk von Steuerhinterziehenden aufgedeckt. Es handelt sich um das größte Wirtschaftsleck aller Zeiten. Erstaunt habe ihn das nicht, aber gefreut, meint der Berner Ökonom Bruno Gurtner. Bruno Gurtner ist Mitbegründer und langjähriger Präsident vom Tax Justice Network, einer internationalen Organisation, die sich weltweit für Steuergerechtigkeit und gegen Steuerhinterziehung einsetzt. Seit knapp 3 Wochen ist der 70-Jährige nun zum 2. Mal pensioniert, freut sich über ein bisschen mehr Zeit und über die Offshore-Leaks. Bruno Gurtner ist unser Kopf der Woche. Wilma Rall hat ihn getroffen.
Bruno Gurtner, Sie engagieren sich seit Jahren für mehr Steuergerechtigkeit und gegen Steuerhinterziehung. Vergangene Woche hat das Internationale Konsortium für investigativen Journalismus aufgedeckt, wie verbreitet die Steuerhinterziehung weltweit ist. Diese Enthüllungen, war das für Sie wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag zusammen?
Das ist etwas sehr Erfreuliches und ich habe natürlich diesen Kollegen ganz herzlich dazu gratuliert, dass sie das gemacht haben. Und das ist eine enorme, enorme Arbeit, die sie da geleistet haben. Es überrascht mich nicht, vielleicht hat der Zeitpunkt mich überrascht und es hat mich auch überrascht, dass sie so lange daran arbeiten konnten, ohne dass irgendetwas nach außen gedrungen ist. Aber die Tatsache, dass das passiert, das überrascht mich überhaupt nicht. Das ist das, was wir immer gesagt haben. Wir haben auf die Strukturen hingewiesen, in denen das eben möglich ist. Wir haben darauf hingewiesen, was verändert werden müsste, damit das nicht passieren kann. Und jetzt haben wir doch eine enorme Menge an Daten, die zeigen, wie das gemacht wird, wer das macht und wer die Helfershelfer sind. Und also wir können jetzt sagen, wir haben Fleisch am Knochen. Wir haben die Knochen beschrieben, aber wegen dieser Geheimnistuerei, Intransparenz, konnten wir eben nur in seltenen Fällen konkrete Beispiele zeigen. Und jetzt haben wir doch eine riesige Menge an guten Beispielen, die jetzt nach und nach von diesen Kollegen vom internationalen Konsortium veröffentlicht werden.
Die Daten umfassen ja weltweit 130.000 Personen aus mehr als 170 Ländern. In der Schweiz sind es 300 Privatpersonen und 70 Gesellschaften, Banken, vor allem die CS und die UBS, Treuhänder, Anwälte, die ausländischen und Schweizer Kunden geholfen haben, ihre Gelder in Offshore-Gesellschaften zu verstecken. Die Schweizerische Bankiervereinigung meinte nun, die Schweiz sei mit einem blauen Auge davongekommen, weil nicht so viele Gelder über die Schweiz gelaufen sind. Sind Sie da gleicher Meinung?
Das ist etwas vermessen zu sagen, mit einem blauen Auge davongekommen. Vielleicht ist das ein Ausdruck dessen, dass die Schweiz oder eben der Schweizer Finanzplatz, das Schweizer Finanzsystem in der Vergangenheit international sehr am Pranger war und jetzt mit diesen Enthüllungen wird aufgezeigt, dass es weit mehr ist als eben nur die Schweiz. Das ist das, was wir immer gesagt haben. Aber ich denke, wenn wir dann über politische Folgerungen sprechen, dann wird auch das Schweizer System, das ist ein Teil des ganzen Puzzles, des Mosaiks, wird nicht umhin kommen, auch Veränderungen akzeptieren zu müssen. Und vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, dass es zwar jetzt eine Riesenmenge an Daten sind, aber noch viel mehr ist weiterhin im Versteckten. Und eben gerade deshalb sind dann politische Konsequenzen nötig, die auch an diesem System rütteln. Es geht nicht um kleine, geringe Reformen, sondern es muss wirklich grundlegend etwas geändert werden an diesem System.
Der brisanteste Fall in Bern oder in der Schweiz ist ja der Fall von ehemaligen Starfotografen und Opel-Erben Gunter Sachs. Er hat die letzten Jahre seines Lebens seinen Wohnsitz in Gstaad gehabt, im Kanton Bern. Die Steuerbehörden vom Kanton Bern haben dann umgehend angekündigt, sie würden jetzt das Dossier Gunter Sachs nochmals öffnen. Wird das bei den anderen Fällen ähnlich verlaufen oder muss da noch stärkeren Druck aufgebaut werden oder wird das jetzt sowieso passieren?
Also vorerst einmal, das ist eine sehr erfreuliche Stellungnahme der bernischen Steuerverwaltung, dass sie das so machen wollen. Und sie haben auch gleichzeitig noch gesagt, wenn andere Personen oder andere Firmen zum Vorschein kommen, dass sie das selbstverständlich auch machen müssen. Also das ist nichts anderes als die Pflicht, dass die Steuerbehörden weltweit jetzt Verfahren eröffnen und Nachsteuern und Strafsteuern einziehen und das in Ordnung bringen. Es geht aber weiter, denke ich, und das ist die zweite Forderung. Es muss grundlegende Änderungen im ganzen System geben. Und das Wichtigste dabei, das ist die Transparenz. Das System ist völlig intransparent. In der schweizerischen Öffentlichkeit ist es ein großer Diskussionspunkt, der Informationsaustausch, grenzüberschreitender Informationsaustausch in Steuersachen. Die Schweiz hat sich bisher geweigert oder nur nach und nach etwas nachgegeben. Aber die weltweite Tendenz ist, und durch diese Enthüllungen wird das noch einmal verstärkt, dass es einen automatischen Informationsaustausch gibt. Die zweite Forderung, die geht eigentlich dann in Richtung, dass der ganze Sumpf von diesen Scheingesellschaften mit Stiftungen, mit Trusts, mit Advokaten, die irgendwelche Briefkastenfirmen managen, aber überhaupt nichts zu tun haben eigentlich mit Produktion oder mit Dienstleistungen. Und das muss ausgemistet werden. Vor ein paar Jahren hat ein Journalist von der Zeitschrift Epto in der Westschweiz eine Erhebung gemacht aufgrund der Daten, die schweizerische international tätige Unternehmungen in ihren Jahresberichten und ihren Berichten, die sie an der Börse bekannt geben müssen, wie viele Gesellschaften sie in solchen Offshore-Centers haben. Und die Schweizer Multis, die haben zwischen 30-50% ihrer Tochtergesellschaften sind niedergelassen in solchen Zentren. Noch höher ist die Zahl bei den Gesellschaften im Finanzsektor, also Banken und Versicherungen, die sind bis zu 2/3. Die Frage stellt sich dann natürlich, was machen diese Gesellschaften dort? Wenn Sie die Jahresberichte anschauen, man kann erfahren, beispielsweise, wo Nestle Produktionsgesellschaften hat, was sie produzieren, in welchen Ländern. Aber bei der Niederlassungen in diesen Offshore-Zentren. Da heißt es allgemein Business-Verwaltung oder irgendwie etwas, aber nichts Aussagekräftiges. Und das muss eine größere Transparenz her. Und da denke ich, da ist unsere Forderung nach der sogenannten Country-by-Country-Reporting, das ist eine länderweise detaillierte Aufschlüsselung, Bekanntgabe von wirtschaftlichen Daten, von Investitionen, von An- und Verkäufen, von Steuerzahlungen, das ist notwendig. Und das wird dann die Basis bilden für eine neue Art der Besteuerung der international tätigen Unternehmungen. Heute sind die Unternehmungen zwar international tätig, aber die Besteuerung erfolgt immer noch national. Und das eröffnet ihnen Möglichkeiten, eben Gewinne zu verschieben. Da ist jetzt selbst die OECD, der Club der reichen Länder, jetzt hinter diesem Projekt und sie wollen diesem Profit-Shifting doch einen Riegel schieben. Wir hätten einen relativ einfachen Vorschlag, um das besser zu machen. Wir sagen, dass international tätige Unternehmungen international als Ganzes besteuert werden müssten und dann die Steuererträge aufgeteilt und dorthin gelenkt werden müssten, wo sie eben wirtschaftlich produktiv tätig sind.
Das bräuchte international ein sehr koordiniertes Vorgehen. Sie haben die OECD erwähnt, als Beispiel, die Anfänge in diese Richtung gemacht hat. Gibt es denn irgendeine weltweite Organisation, die überhaupt fähig wäre, das zu übernehmen? Also das würde eine riesige Bürokratie, einen wahnsinnig guten Austausch bedingen.
Ja, es gibt schon die Forderungen und die ist schon mehr als 10 Jahre alt, dass es eine International Tax Organization geben sollte auf UNO-Basis. Die UNO, die kennt ein Gremium, das UN Tax Committee, aber das ist ein Personenkomitee vom UNO-Generalsekretär ernannt. Die kommen einmal pro Jahr in Genf, während einer Woche kommen sie zusammen. Es sind vor allem Steuerexperte mit wenig politischer Implikation. Und die Industrieländer und die reichen Länder, inklusive die Schweiz, die haben es verhindert, dass dieses UN Tax Committee eben zumindest ein größeres Sekretariat bekommt, dass sie mehr personelle und finanzielle Ressourcen haben sollen. Das ist ein heftiges Ringen gewesen. Ich war mehrfach als Präsident des Tax Justice Networks, war ich in Genf als Beobachter, als Observer an diesen Tagungen mit dabei und ich habe gesehen, wie nach und nach einzelne Länder des Südens, und das sind vor allem dann die großen Schwellenländer, Brasilien, Indien, Chile, Südafrika und China, die sich mehr und mehr gewehrt haben, sekundiert auch von anderen, die eben doch eine Alternative möchten. Und diese Auseinandersetzung, die wird anhalten. Damit haben wir noch keine internationale Tax Organization, wie das eigentlich nötig wäre. Sie müsste Regeln aufstellen, verbindliche Regeln aufstellen können und dann müsste das dezentral abgewickelt werden. Das ist nicht eine so riesen Bürokratie. Aber ich denke, das wird kommen, über kurz oder lang, dass man diese internationale Kooperation weit stärker beachten muss.
Das Beispiel Schweiz hat ja in den letzten Jahren gezeigt, dass es doch sinnvoll ist, auch den Druck auf einzelne Länder zu verstärken. Andere Steueroasen, werden diese in den nächsten Jahren stärker unter Druck kommen?
Die ganze Tax Justice Family, die arbeitet darauf hin. Und es ist vielleicht ein Vorteil, dass auch viele Länder angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise eben zu wenig Mittel haben. Sie haben Schulden und Defizite und die werden immer noch größer und deswegen müssen sie dafür kämpfen, dass sie die nötigen Mittel haben. Notabene in vielen Ländern sind die öffentlichen Schulden noch entstanden, weil man Banken hat retten müssen, die schlecht gewirtschaftet haben. In Entwicklungsländern ist es mehr, dass ihre Reichen selber flüchten und das Geld nicht in ihren Ländern investieren. Also da ist der Druck auch sehr groß. Deswegen denke ich schon, dass die internationale Tendenz da ist, dass man an dieser Sache ganz heftig arbeiten muss.
Soweit die Einschätzungen von Bruno Gurdner, Mitbegründer und langjähriger Präsident vom Tax Justice Network. Mehr Informationen zur Organisation gibt's im Internet unter www.taxjustice.net. Wer mehr über die Hintergründe und Funktionsweise von Steuerflucht und Steuerhinterziehung erfahren will, dem empfiehlt Bruno Gurtner das Buch von Nicholas Jackson. Es heißt «Schatzinseln – Wie Steueroasen die Demokratie untergraben». Es ist im Rotpunkt Verlag erschienen und laut Bruno Gurtner eines der umfassendsten und kritischsten Bücher derzeit auf dem Markt. Einen Link finden Sie auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik «Rabe Info». Dort finden Sie übrigens auch das Archiv vom Rabe Info. Letzten Donnerstag machten wir eine Spezialsendung, wo unter anderem Leute vom Tax Justice Network Africa zu Wort kamen und wo es um die Rohstoffbranche ging, die sehr bekannt dafür ist, dass sie vielerorts auf dieser Welt Steuern hinterzieht.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Montag, dem 8. April auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen, wie immer um 11. Dann beschäftigen wir uns unter anderem mit den kriegerischen Zuständen in den Städten Ägyptens. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Philipp Blanc. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.